ich war einfach unheimlich unfit und gesundheitlich nie stabil. Und da kam eben dieses Thema auf: Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Gluten und Milch bekommen dir eigentlich nicht gut und lass das mal weg. Und es ging mir so schnell so viel besser. Also es hat mich wahnsinnig überrascht und auch motiviert, da irgendwie dran zu bleiben.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die spannendsten Menschen und die interessantesten Projekte der Welt. Und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Aus dem Stand erfolgreich. Das hört man in der Gastronomie selten. Laura Körber aber ist genau das gelungen mit einem Deli, das sie vor 9 Jahren im Düsseldorfer Zentrum eröffnet hat. Die Speisen dort sind sehr gesund, unkompliziert und sehen überdies fantastisch aus. Weshalb es gar nicht so einfach ist, im kleinen angrenzenden Restaurantbereich einen Tisch zu ergattern. Dabei ist Laura Körber Quereinsteigerin. Eigentlich kommt sie aus der Mode und PR. Und eben dieses Vorwissen hat ihr geholfen, ihr Profil zu schärfen. Gerade hat sie auch noch ihr 2. Kochbuch veröffentlicht. Wie all das mit Familie, Umzug und dem Leben überhaupt zu vereinbaren ist, erzählt sie uns jetzt im Harper's Bazaar Podkalender im Oktober. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Harper's Bazaar Podkalender im Oktober, liebe Laura Körber.
Vielen Dank.
Laura, du bist Kochbuchautorin, Unternehmerin, Schöpferin des Health Food Konzepts Laura's Deli und Gründerin des gleichnamigen Delis. Fangen wir vielleicht mal mit Letzterem an. Was ist für alle Nicht-Düsseldorfer Laura's Deli? Oder sagst du Laura's Deli?
Nein, ich sag auch Laura's Deli. Okay. Ja, also sagen wir mal, Laura's Deli ist ein modernes, urbanes Food-Konzept, was ich vor 9 Jahren entwickelt habe, was es jetzt seit 8 Jahren am Karlsplatz gibt.
Erzähl mal für Nicht-Düsseldorfer, was ist der Karlsplatz? Aber der ist mitten drin.
Ach so, ja. Der Karlsplatz ist quasi mitten in der Stadt, genau, in der Düsseldorfer Altstadt eigentlich, und ist so ein ständiger Markt. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie den Viktualienmarkt in München, den vielleicht mehr Leute kennen. Das heißt, es ist da jeden Wochentag Markt, das sind fest installierte Stände, der ist überdacht. Also das ist so eine Institution, wo viele Leute hochwertiges Essen einkaufen und wo es ganz tolle Stände gibt, wo man aber auch teilweise was essen kann an Ständen und so weiter. Mein Deli ist nicht auf diesem Marktplatz, sondern der Karlsplatz ist auch die Adresse der Straßen, die quasi den Markt eingrenzen. Und mein Deli ist am Karlsplatz Nummer 1 gewesen. Ist nicht mehr meins, deswegen muss ich sagen gewesen. Aber
kommen wir später nochmal drauf, genau.
Also es befindet sich eben in direkter Nähe zu diesem Markt und hat daher natürlich auch irgendwie einen schönen Ort, weil sich einfach dort viele Leute sammeln, die sich für schöne Produkte, gutes Essen, hohe Qualität im Foodbereich interessieren und so weiter.
War das nicht wahnsinnig schwer, dort eine Ladenfläche zu kriegen für dich?
Ja, das war eigentlich Zufall. Ich habe zu der Zeit noch in Berlin gelebt, komme aber ursprünglich aus Düsseldorf, und wollte damals dieses Deli eigentlich in Berlin eröffnen und habe da aber ganz lange keine Location gefunden. Und war dann in Düsseldorf bei meinen Eltern zu Besuch. Ich habe allerdings in der Zeit, als ich in Berlin war, das waren 5 Jahre, immer gesagt, nichts und niemand kriegt mich zurück nach Düsseldorf. Aber dann habe ich zufällig in Düsseldorf einen Bekannten meiner Eltern getroffen, dem dieses Haus am Karlsplatz gehörte und der von meiner Idee hörte und sagte, ich habe da eine Fläche frei, guck dir die mal an.
Ah, super. Okay.
Und da bin ich da hingefahren. Und mein Vorbild für dieses Konzept war immer irgendwie New York und dieser Healthy Lifestyle, der da gerade so im Kommen war. Und ich stand vor diesem Ladenlokal und es hatte diese gusseisernen Säulen vor der Tür, wie diese kleinen Läden in Soho in New York. Und ich wusste, als ich davor stand, es ist hier.
Das ist es.
Das war keine Gastronomie vorher. Das heißt, ich musste sehr, sehr viel umbauen. Wir haben ja auch warme Küche angeboten. Das heißt, ich musste richtig Abluft über Dach und so ganz schwierige Sachen einbauen. Habe diese Baustelle da mehr oder weniger ein halbes Jahr begleitet und habe in der Zeit unheimlich viel Marketing auf Social Media gemacht. Aus dem Bereich komme ich eigentlich. Ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert in Wien und habe dann in Berlin im KDW im Marketing 5 Jahre gearbeitet.
Okay.
Und war da vor allem für digitale Weiterentwicklung zuständig. Und habe eben viel Facebook damals noch, aber da kam eben auch dann Instagram langsam dazu und so weiter gemacht.
Im Bereich Mode oder auch Food?
Genau, also eigentlich im Bereich Mode hauptsächlich. Also klar, das KDW als Concept Store hat natürlich alle Themen, aber der Modebereich war schon mein Bereich und der mich am meisten interessiert hat. Ja, das war so ein bisschen das, was ich konnte. Vorher war eben Konzepte verkaufen, Zeitgeist interpretieren und irgendwie die richtige Zielgruppe ansprechen mit dem richtigen Branding und so. Da kam ich ja eigentlich aus der Ecke. Und insofern, ich habe eben einfach, bevor ich das Deli eröffnet habe, diese Vorbereitungszeit auch total für die Kommunikation genutzt und habe einfach alles, was ich gemacht habe in der Vorbereitung, schon auf Social Media begleitet. Das war natürlich jetzt nicht wie heute mit Reels und was man jetzt alles so macht, ne? Aber trotzdem habe ich eben Fotos vom Umbau, Fotos von der Rezeptentwicklung, von den Einkäufen, von den Team-Meetings von den ersten, von allem, was wir so gemacht haben, habe ich immer wieder gepostet und gesagt, das ist das, was wir machen, das ist das, was wir vorhaben, wir bringen was wirklich Neues nach Deutschland und so weiter. Die Fenster waren abgeklebt, sodass man nicht in die Baustelle sozusagen reingucken konnte, bis auf so ein kleines Guckloch in der Tür, wo man so was erahnen konnte, einmal für Erwachsene auf unserer Augenhöhe und einmal für Kinder auf kleiner Höhe. Und am Fenster stand eben auch nur The New Contemporary Food Concept for Düsseldorf. Also es war so ein bisschen die Leute auf die Folter spannen, aber auf der anderen Seite schon auch so ein bisschen einen Vorgeschmack geben, was erwartet euch eigentlich.
Tricks
hier.
Of the treat, würde man auf Englisch sagen. Genau. Ja? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, ein Deli zu eröffnen? Hat dir das schon länger vorgeschwebt oder gab es da irgendeine Initialzündung? Oder wie lange wusstest du vorher, dass du das machen willst, bis du es dann in die Tat umgesetzt hast?
Nicht allzu lange. Also ich bin ja totale Quereinsteigerin. Ich habe, wie gesagt, was ganz anderes studiert und bin eigentlich zu dem Thema gesunde Ernährung oder moderne, zeitgemäße Ernährung erst über meine eigene Gesundheit und meine eigene Ernährung gelangt. Ich hatte allerdings schon lange mal so den Traum vom eigenen Café oder eigenem Restaurant, aber gar nicht so nah am Thema Kochen dran. Also ich war immer gerne Gastgeberin, ich habe immer gerne Leute eingeladen, ich habe es immer gerne schön gemacht so für andere. Ich identifiziere mich mit allen schönen Dingen und bin vage, ich kann so mich total begeistern für ästhetisch schöne Dinge, essen genauso wie einen schönen Tisch, schöne Blumen, schönes Geschirr, also alles, was so damit zu tun hat. Aber ich hatte gar nicht so die Nähe zu dem Thema Essen. Also ich habe meine Ernährung selbst umgestellt, weil ich unheimlich viele Infekte hatte und überhaupt nicht mehr so richtig auf den grünen Zweig kam eine Zeit lang in Berlin.
Du hast von wann bis wann in Berlin gelebt?
Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich war 25, als ich da hingekommen bin und 30, als ich gegangen bin. Bis vor 9 Jahren.
Ja, genau. Ja. Okay, und hier bist du im Nachtleben versagt.
Ja, nicht nur, aber es war auf jeden Fall irgendwie, sagen wir mal, ein buntes, auch anstrengendes Leben in Berlin, was ich aber in vollen Zügen genossen habe. Ich hatte nur oft das Gefühl, ich komme körperlich nicht mit. Also ich hatte einfach nicht so viel Energie, wie ich sie gerne gehabt hätte, um alles auszuschöpfen, was ich gerne mitnehmen wollte von diesem Leben, sowohl beruflich als auch privat in vielerlei Hinsicht. Und war immer so ein bisschen am Rande der nächsten Erkältung und war einfach unheimlich unfit und gesundheitlich nie stabil und bin oft so richtig zusammengekracht mit hohem Fieber und so und konnte mir irgendwie immer nicht erklären, woran das liegt. Und dann habe ich natürlich den ein oder anderen Arzt und so weiter aufgesucht, aber in dieser klassischen Schulmedizin auch nie eine Lösung gefunden und habe dann über Heilpraktiker und so, da kam eben dieses Thema auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Gluten und Milch bekommen die eigentlich nicht gut und lass das mal weg. Und in der Zeit war das für mich unvorstellbar, weil es ist ja jetzt ganz anders als vor 9 Jahren oder das ist jetzt fast 10 Jahre her. Es gab nirgendwo Hafermilch zum Kaffee, es gab nirgendwo glutenfreies Brot und so weiter. Also das war ja eine ganz neue Bewegung, diese intuitive Art der Ernährung. Und das kam ja eigentlich nicht aus Deutschland, sondern mehr eben aus den USA in dem Moment. Und in London gab es einige junge Frauen, die sich damit beschäftigt haben, die ersten Bücher dazu geschrieben haben. Und so bin ich eigentlich erst zu dem Thema Ernährung und Kochen gekommen. Durch das mangelnde Angebot habe ich unheimlich viel angefangen, dann selber zu kochen. Habe mich total in diese Bücher und diese Blogs und so zu dem Thema aus dem Ausland vertieft und habe alles bestellt, was es irgendwie gab. Und habe mich da unheimlich reingefuchst. Und es ging mir so schnell, so viel besser, dass ich das so mit Leidenschaft gemacht habe auf einmal, dieses Kochen und dieses Zubereiten dieser eigenen Mahlzeiten und mich so viel mit diesen Zutaten und diesen frischen Lebensmitteln und diesem eben weg vom industriell Verarbeiteten und vom Fertigprodukt hin zu diesem, was einem wirklich gut tut, was einem wirklich offensichtlich an meinem Beispiel Energie lieferte und wie viel harmonischer ich so mit mir im Einklang war. Also es hat mich wahnsinnig überrascht und auch motiviert, da irgendwie dran zu bleiben.
Okay.
Ich bin dann Ich war ja noch im KDW, ich habe meinen Job da auch gerne gemacht. Aber ich hatte eben, wie gesagt, immer so ein bisschen diesen Traum im Hinterkopf, vielleicht mache ich irgendwann mal ein Café oder Restaurant. Und auf einmal hatte ich ja dann auch diese Leidenschaft für eine gewisse Richtung, die mir vorher aber fehlte. Und so war es, auf einmal kam dieser Wunsch nochmal in mir hoch, weil ich dachte, das ist eigentlich was, was ich mir vorstellen könnte. Und das gibt es ja so auch noch nicht. Nicht in Deutschland zumindest. Und dann hatte ich eine gute Freundin, mit der ich in Berlin viel unterwegs war. Die arbeitete für die Deutsche Vogue und flog zur Fashion Week nach Berlin und hatte ein Doppelzimmer, in dem sie alleine wohnte. Und die war mit mir eben ganz viel so in Unterhaltungen über dieses ganze Thema verstrickt vorher und hatte sich auch unheimlich dafür interessiert und sagte dann, pass auf, komm doch einfach mit und guck dir mal an, was da passiert. Und dann bin ich damit hingeflogen kurzfristig und bin wirklich 5 Tage alleine, weil die war ja mit ihren Shows beschäftigt und so, durch New York gerast wie eine Verrückte und habe mir alles angeguckt, was es zum Thema Health Food gerade gab. Und das war ja auch da noch ganz neu. Also da waren eben diese ganzen Juice Bars, Juice Press und Press Juicery und so weiter ganz neu. Der grüne Saft war gerade irgendwie total im Trend. Der Matcha-Tee, dann gab es diese ersten Restaurants wie damals The Butcher's Daughter, The Fat Radish, die auch alle so coole Namen hatten, so tolle junge Leute, die das gegründet hatten. Also es gab da so eine richtige neue Szene an jungen Leuten, die sich mit diesem Thema gesunde Ernährung als modernes Lifestyle-Konzept identifiziert haben. Und zu der Zeit war für mich in Deutschland gesundes Essen absolut nicht sexy. Also es gab natürlich auch schon Biomärkte und es gab Reformhäuser und es gab mal so ein kleines Bio-Restaurant am Biomarkt dran, aber man war halt immer in dieser totalen Öko-Körner-Ecke, alles sehr alternativ und so in der Wahrnehmung auch immer frei von Geschmack und Genuss. Also es sah immer so ein bisschen braun und orange und grün aus alles und man hatte immer das Gefühl, ja, das tut einem bestimmt gut, aber es schmeckt ja gar nicht und dann sind da irgendwie auch, das ist nicht schön eingerichtet, das Ambiente fehlt irgendwie und die Farben und die Kreativität und das ist irgendwie nicht das, wo man sich jetzt gerne hinsetzen möchte, um was zu essen und auch nicht unbedingt das, was man essen möchte, wenn man einen schönen Abend haben möchte.
Und dann bist du angetreten und hast das alles anders gemacht, auch was die Einrichtung wahrscheinlich angeht. Was hast du da? Was war dir da wichtig?
Ja, ich habe dann, also erstmal habe ich diese Idee entwickelt, ich muss das nach Deutschland bringen. Das kann nicht sein, dass das bei uns so fehlt. Und eben mit diesem Antrieb, dass es mir selbst so viel besser ging und diesem Lifestyle, den ich einfach unheimlich spannend fand und den man eben auch ästhetisch so schön verpacken konnte, das kam ja dann wieder dem entgegen, was ich eigentlich vorher gemacht hatte. Ne? Also es war quasi ein fashionable Produkt in einem Bereich, der mich persönlich dann interessiert hat. Es hat sich alles so gefügt. Und so habe ich dann gedacht, also wenn, dann mache ich da ein richtiges Brand draus. Nicht einfach nur ein Restaurant, dann möchte ich da so ein richtiges Lifestyle-Konzept draus machen. Und dann habe ich eben von Anfang an mit einem Grafiker ein schönes Branding entwickelt, habe alles gelabelt mit Stickern, hatte eine CI mit Farbe, mit Logo und so weiter, was ich alles auch schon lange vor der Eröffnung natürlich entwickelt und vorbereitet habe. Dann habe ich ganz viele Moodboards bei Pinterest gemacht. Wie stelle ich mir die Bank vor? Wie stelle ich mir die Wand vor? Welche Lampen sollen da rein? Also ich hatte so eine Welt im Kopf, die ich erschaffen wollte und habe das wirklich so gemacht wie einen Ort, wo ich mir vorgestellt habe, da möchte ich gerne sein, da möchte ich gerne essen und mich danach, wenn ich da rausgehe, auch noch fitter und besser und schöner fühlen als vorher.
Verstehe.
Und so bin ich mit dieser Idee im Kopf aus New York zurück und habe eine kleine PowerPoint-Präsentation gestrickt und die meinem Vater vorgestellt, der natürlich gesagt hat, oh Gott, bitte keine Gastronomie, also was du jetzt machst, machst du gut.
Sagen ja eigentlich alle, denen man das sagen würde, ja.
Aber der trotzdem gesagt hatte, die Idee klingt sinnvoll und wenn du daran glaubst, ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, ich mache das mit dir. Und dann hatte ich eben die Freiheit, meinen Job zu kündigen in Berlin und wusste, dass mein Vater ein bisschen was investieren würde, weil das geht natürlich auch alles nicht ohne Kapital. Aber es reicht eben auch nicht nur Kapital zu haben. Ne? Also am Ende ist da auch wahnsinnig viel Fleiß dahinter und man muss schon wirklich sehr dafür brennen, um das durchzustehen. So eine Gastronomie als Quereinsteiger. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das heute noch mal trauen würde. Also ich war damals einfach so besessen von meiner Idee, dass ich gar nicht dran gezweifelt habe, was ich da tue. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir, mein Gott, was da alles hätte schiefgehen können.
Ja, es ist aber gar nichts schiefgegangen. Die Kundschaft kam, du hast, glaube ich, am Anfang selbst mit hinterm Tresen gestanden, richtig?
Ja, lange, nicht nur am Anfang.
Und auch gekocht?
Nein, ich habe die Rezepte alle selbst entwickelt, auch bis zum Schluss. Das habe ich allerdings mehr zu Hause gemacht oder eben in Zusammenarbeit mit meinen Köchen oder meinen Mitarbeitern. Ich habe aber nie im Deli selbst gekocht, weil dafür muss man schon, also meiner Meinung nach ist es einfach, fällt es einem wesentlich leichter, wenn man auch eine Kochausbildung dafür hat. Ich bin ja weder gelernte Köchin noch gelernte Gastronomin oder habe die Hotelfachschule besucht oder sonst was. Das ist ja wirklich aus meiner persönlichen Leidenschaft entstanden alles. Und am Ende war ich ja auch die ganze Zeit über der kreative Kopf und das Gesicht der ganzen Sache. Und wenn man dann noch selber in der Küche steht und so viel drumherum an Marketing und so macht, wie ich das gemacht habe, das ist fast gar nicht machbar alleine. Und ich wollte das auch lieber den Profis überlassen mit dem Kochen. Also da muss ja auch unheimlich schnell sein. Es war ja teilweise mittags und samstags wahnsinnig voll. Das muss schon richtig sitzen da, diese Handgriffe in der Küche. Und so gut beherrsche ich dann das Handwerk auch nicht. Also ich kann schon gut kochen, würde ich sagen. Und ich habe natürlich viele Ideen und einen guten Sinn dafür, was schmeckt und was zusammenpasst und was eben halt auch einen gewissen Nährstoffgehalt hat. Aber ich würde mich jetzt nicht als Köchin bezeichnen. Also davon distanziere ich mich dann doch lieber, weil das können andere Leute viel besser.
Was du allerdings bist und dann geworden bist, ist Kochbuchautor. Du hast nämlich jetzt gerade, im September, glaube ich, ist rausgekommen, schon dein zweites Kochbuch veröffentlicht. Erzähl uns doch mal, was da das Konzept ist, wie es heißt und was du dir dabei gedacht hast.
Ja, es ist mein zweites Buch. Das erste habe ich 2 Jahre nach der Gründung von Laura's Deli veröffentlicht. Das hieß Kiss the Cook und das hat sich natürlich viel auch um die Rezepte aus dem Deli gedreht. Viele Rezepte, die ich für das Deli entwickelt habe, viele Rezepte, die ich für meine Gäste entwickelt habe und so weiter. Das neue Buch kommt eigentlich viel mehr aus meinem privaten Leben. Also das neue Buch heißt Keep It Easy. Dadurch, dass ich vor 3,5 Jahren Mutter geworden bin und ein ganz anderes Leben führe als damals, als ich das Deli gegründet habe, mit wesentlich weniger Schlaf, weniger Zeit und genauso wie viele andere in meinem Alter irgendwie versuche, Familie, Job, Haushalt und Privatleben unter einen Hut zu kriegen, habe ich natürlich nicht mehr so viel Zeit wie damals, mich mit 100% meiner Energie auf dieses Thema Kochen und Essen und Food zu konzentrieren, sondern muss wie alle irgendwie nebenbei versuchen, hier was auf den Tisch zu bringen, was natürlich mit meinem Anspruch trotzdem toll schmecken soll, schön aussehen soll und vor allem auch eine Art von Powerfood für den Alltag darstellen muss, weil ich einfach in der Zeit, die ich da jetzt auch dran arbeite, an diesem Thema Ernährung, festgestellt habe, dass mich das so bereichert, wenn ich das doch durchziehe, mich einigermaßen an meine Clean Food Grundsätze zu halten, dass ich einfach wesentlich leistungsfähiger und fitter und gesünder und auch glücklicher bin, dass das für mich jetzt nicht nur so ein Trend war, sondern das manifestiert sich ja dann irgendwie und es ist so eine Ernährungsphilosophie, die man in den Alltag überträgt. Und das mit wenig Zeit ist natürlich nicht so einfach wie damals, als ich so richtig da rumgetüftelt habe, den ganzen Tag in der Küche für alle möglichen Dinge, die mich ja auch beruflich dazu gebracht haben, sondern jetzt muss ich es ja irgendwie auch in mein Privatleben integrieren. Insofern sind das Rezepte nach meiner Philosophie, frei von Weißmehl, frei von Industriezucker, fast alle glutenfrei, aber ist nicht unbedingt was, wo ich sage, es muss so sein, aber ich bin eben schon der Meinung, dass man besser auf Vollkornprodukte und eben nicht diese Weizen- und Weißmehlgeschichten zurückgreifen sollte. Und auch eigentlich weitestgehend ohne Kuhmilch, trotzdem aber sehr kreativ und sehr bunt. Und
vor allem einfach zu realisieren, denn das ist ja genau die Herleitung aus deinem neuen Leben, nehme ich an. Ja? Also genau. Du hast nicht mehr die Zeit, da aufwendigst die Rezepte zu überlegen, sondern es muss schnell sitzen und schnell gelingen. Und es muss vor allem gelingen.
Ja, genau. Es muss gelingen, es muss schnell gelingen. Dadurch, dass ich es aber wirklich auch zu Hause entwickelt habe, dieses Buch, und jedes Rezept ja in meiner Küche gemacht habe, weiß ich zu 100%, dass das machbar ist. Dass das auch ohne Profi-Ausstattung und so weiter machbar ist. Also ich habe das ja auch alles bei mir zu Hause mit meinem kleinen Mini-Mixer und so gekocht. Und in meinem Ofen und so. Und jetzt nicht irgendwie im Deli in der Küche, wo man andere Möglichkeiten hat. Und ich habe eben auch versucht, die Zutatenlisten so ein bisschen mehr zu kürzen als im ersten Buch, dass man wirklich Dinge verwendet, die verfügbar sind. Mittlerweile kriegt man natürlich auch die Sachen, die ich verwende, in jedem Biomarkt und jedem DM. Vor 5 Jahren, als das erste Buch rauskam, war das noch nicht ganz so. Und vor 9 Jahren, als das Deli aufmachte, schon mal gar nicht. Aber es ist jetzt eigentlich so, dass man easy sich so einen Grundstock an Sachen einmal anschaffen kann, ne? Die man dann auch lange im Kühlschrank haben kann.
Ja.
Und dass man wirklich innerhalb von, sagen wir mal, 30 bis 50 Minuten fast alles aus dem Buch kochen können sollte.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, das ist ein Rezeptbuch, aber eben auch mit Fotos. Du bist vorne auf dem Titel und man sieht deine Küche, man sieht dein Haus, man sieht deine kleine Tochter. Ist es eigentlich mal kurz so eine Überwindung? Also muss man da über irgendeine Hürde drüber, wenn man das plant? Weil es ist ja schon eine Entscheidung, dass man sozusagen alle in alles reingucken. Also natürlich nicht in alles, aber in die eigene Küche, in den Kühlschrank, ins Wohnzimmer. War das eine Überlegung oder sagst du einfach, also das gehörte einfach zu dem Konzept und so ist es nun mal?
Also es war in dem Moment, als das Buch entstanden ist, eigentlich keine bewusste Überlegung. Es war einfach so, das kam selbstverständlich damit, dass ich das, was ich tue, so lebe, dass es für mich selbstverständlich war, dass das irgendwie auch mich und meinen Alltag widerspiegeln muss, weil das bin einfach ich. Ja? Also alles, was in dem Buch ist, bin ich, ist mein Alltag, mein Leben als Mutter, mein Leben als Gründerin. Also es wäre nicht realistisch gewesen, wenn in dem Buch nicht auch meine Tochter vorkäme, wenn in dem Buch nicht auch meine Küche gezeigt würde. Es war irgendwie ein selbstverständlicher Lauf der Dinge, dass alles irgendwie mit drin war, weil dieses Shooting eben auch bei mir zu Hause stattfand. Und ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich jetzt ein Studio miete, dann wird das Buch nicht so, wie ich mir das vorstelle, weil ich habe so viel persönliches Herzblut in diesen Sachen, die ich mache. Man kann es eigentlich nicht besser widerspiegeln als bei mir zu Hause, wo ich mich auch wohlfühle für die Bilder und wo irgendwie das alles stattfindet, was ich in diesem Buch vereine. Aber es ist tatsächlich so, als das Buch dann im Druck war, hatte ich auf einmal eine wahnsinnige Panik, weil ich gesagt habe zu meinen Freundinnen, ich lege mit diesem Buch ja mein ganzes Herz auf den Tisch. Also es kehrt mein Innerstes nach außen. Es ist wirklich alles, was ich bin, ja. Und jetzt auf einmal kriege ich so eine wahnsinnige Angst, dadurch angreifbar zu sein, weil es mich so verletzbar macht auch. Auf der anderen Seite haben die Dinge, die ich, seit ich diesen Quereinstieg gewagt habe, für mich auch immer so gut funktioniert, weil ich glaube, dass es unheimlich authentisch war und die Leute mir das, was ich mache, auch wirklich abnehmen. Und es ist eben auch wirklich so, wie ich es darstelle. Also ich spiele da nichts vor oder ich lebe genau das und mache das ja auch aus einer persönlichen Begeisterung heraus, was ich mache. Das ist irgendwie auch mein Geheimnis, glaube ich, weil die Leute das deshalb auch faszinierend finden und auch wissen, dass ich eben keine gelernte Köchin bin und keine Ärztin und keine Ernährungsberaterin, aber trotzdem einfach diesen Weg für mich gefunden habe, weil es mir so viel besser damit ging. Und es ist einfach irgendwie mein Weg, der so persönlich ist, dass es auch so persönlich dargestellt werden muss. Und ich finde, das Buch ist dadurch auch sehr persönlich geworden, sehr besonders und anders als andere Kochbücher. Und das ist heute auch nicht mehr so einfach, finde ich, weil es gibt sehr, sehr viele schöne Kochbücher. Ich habe selber bestimmt 400 Kochbücher, die
sieht
ich alle
man auch
liebe.
Teilweise auch in ja. deinem Buch. Ja,
ich habe
so ein Regal
viel mehr, als
mit sehr vielen
Büchern. Genau. Aber ich wollte eben schon mein Buch machen und was anderes machen. Und ich habe auch jede Typo selber ausgesucht und das ganze Layout und Design und so kommt aus meiner Handschrift und meiner Fantasie. Und ich bin jetzt doch unheimlich stolz auf das Ergebnis und habe zum Glück auch keinen negativen Gegenwind bekommen, als das Buch erschienen ist. Aber wie du schon sagst, man macht sich damit schon angreifbar und verletzlich. Und es ist schon ein Schritt, das so zu machen, wie man es macht. Aber ich bereue es auch nicht.
Gut. Was du dafür weggelassen hast, glaube ich, sind Kalorienangaben, oder?
Ja, das interessiert mich auch überhaupt nicht.
Okay. Deine Leserinnen, setzt du voraus, wollen das auch nicht wissen. Denen geht's um was anderes.
Es ist in der Tat so, dass ich hin und wieder mal Anfragen kriege, ob ich nicht die Kalorientabellen zu den Gerichten schicken könnte, was ich natürlich nicht kann, weil das ist mit einem enormen Aufwand verbunden, den ich gar nicht leisten kann. Aber für mich hat sich in dieser Zeit der Ernährungsumstellung auch ganz klar herausgestellt, dass dieses Thema Kalorienzählen und Kohlenhydrate weglassen und so weiter, wenn man sich intuitiv und so, wie ich das mittlerweile tue und auch propagiere, ernährt, dass man das eigentlich auch nicht mehr machen muss. Also ich hatte auch so Anfang 20 so eine Phase, da habe ich gar keine Nudeln und gar keinen Reis und gar nichts mehr gegessen, exzessiv Sport gemacht und immer so auf dieses, ich will eigentlich noch schlanker sein und dünner sein und besser aussehen, hat aber eigentlich gar nicht funktioniert, muss ich sagen. Und jetzt mit 39 fühle ich mich in meinem Körper eigentlich wohler als je zuvor, weil ich diese einfach gelernt habe, auf meinen eigenen Körper zu hören und viel mehr weiß, was mir gut tut und was nicht. Und ich glaube, das hat nichts mit Kalorien zu tun und auch nicht mit Kohlenhydraten, aber es hat schon was damit zu tun, dass man eben frisch kocht, dass man selber kocht, dass man keine industriell verarbeiteten Sachen isst, dass man Industriezucker so gut wie möglich einschränkt, dass man eben nicht so viel Weizen, so viel Weißmehl isst, keine schlechten Fette. Und dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, wie viel Kalorien irgendwas hat. Also da denke ich schon jetzt ganz lange nicht mehr drüber nach.
Was es dafür hat, sind einige Lifehacks, wenn man das so nennen kann. Also Tricks, ja, die du verrätst. Fällt dir spontan einer ein, den du mit uns teilen könntest?
Ich weiß nicht, ob der nicht mittlerweile schon total bekannt ist, aber für mich ist es ein totaler Gamechanger, eine reife Avocado in Wasser zu legen, also in eine, weiß ich nicht, so Tupperdose oder irgendwas, was man verschließen kann, füllt man mit kaltem Wasser. Und man kauft ja oft, findet man im Supermarkt so die Avocado, wo man sagt, ja, die ist jetzt eigentlich heute oder morgen gut. Dann kocht man aber an dem Abend doch nicht und dann ist die eben dann irgendwie am nächsten Tag schon braun und dann matschig. Und man ärgert sich immer so wahnsinnig, dass man die Avocados eigentlich nie zum richtigen Punkt erwischt. Und so mache ich das jetzt, wenn ich einkaufen gehe, dann versuche ich die Avocados schon so zu kaufen, dass sie einen ziemlich perfekten Zustand haben. Da kann man übrigens auch dieses kleine, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses Käppchen, was die Avocado vorne drauf hat, wenn man das abmacht und es darunter grün ist und nicht gestreift oder bräunlich, dann weiß man, dass die innen auch eigentlich nicht braun sein sollte.
Okay, das sind ja schon zwei Tricks. Ja.
Genau. Und dann nehme ich die mit nach Hause und dann tue ich die sofort in eine Box, also nicht nur eine, manchmal auch drei, weil ich ja dann für die ganze Woche schon welche kaufen kann, was das Schöne ist. Da muss ich nicht immer wieder eine reife Avocado suchen und tue die in kaltes Wasser in diese Box, mache die Box zu und stelle die Box in den Kühlschrank und kann die wirklich bis zu 2 Wochen so in dem Zustand essen.
Okay, siehst du, habe ich noch nie gehört. Vielen Dank für den
Trick. Da freue ich mich jeden Tag drüber.
Was sind und was waren denn eigentlich jetzt kulinarisch gesprochen deine No-Gos? Du hast ja schon gesagt, kein Industriezucker, möglichst wenig Weizen verwendest du. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, kann ich für immer, sollte man für immer drauf verzichten? Tut einem besser? Vielleicht auch eine Art zu kochen?
Ja, da würde ich nochmal auf diese industriell verarbeiteten Sachen zurückkommen. Ne? Also was ich wirklich gar nicht mehr esse, sind Fertigsachen.
Keine Fischstäbchen.
Nee, das würde sogar wahrscheinlich noch gehen, aber ich würde mir wirklich niemals so ein Curry King oder sowas kaufen. Also das könnte ich einfach nicht mehr über mich bringen, sowas zu essen.
Hast du das früher gegessen?
Nein, aber was ich schon so in meiner Studentenzeit noch gegessen habe, ist sowas wie eine 5-Minuten-Terrine oder so, die ich jetzt widerlich finde. Also es schmeckt einem ja auf einmal auch dann ganz viel nicht mehr, was einem früher geschmeckt hat. Mir kommen die Sachen mit Industriezucker unheimlich süß vor, weil ich zu Hause einfach irgendwie andere alternative Süßungsarten verwende.
Die du auch nennst in deinem Buch, das ist Dattelsüße oder Agavensirup, solche.
Ja, Agave gar nicht mal so, weil das so extrem den Blutzucker erhöht, aber ich verwende Datteln und Kokosblütenzucker, Ahornsirup, Honig, so, auch für meine Tochter. Natürlich darf meine Tochter aber auch Eis essen und ich gehe auch selber ein Eis essen und so, also ich bin jetzt nicht total dogmatisch, ne? Das war bei mir auch von Anfang an der Ansatz, dass ich eben auch dieses Thema gesunde Ernährung mal aus dieser Ecke rausholen wollte, dass es immer mit Dogmen und Verzichten verbunden sein muss. Weil wenn man bei mir ins Deli gegangen ist, das war so reich an Farben und Geschmäckern und so viel mit Genuss verbunden, da hat man wirklich nicht an Verzicht gedacht.
Ja.
Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt, wenn man sagt, man isst grundsätzlich wenig Weizen, wenig Weißmehl und möchte sich irgendwie ballaststoffreich ernähren, dass man nicht auch mal sonntags ein Croissant essen kann. Also das mache ich auch selber genauso. Ne? Ich bin jetzt nicht total strikt und es geht mir auch gar nicht immer um diesen gesundheitlichen Anspruch, sondern einfach darum, dass ich weiß, ich bin einfach fitter und leistungsstärker und damit dann auch glücklicher, wenn ich mich ein bisschen an diesen Plan halte, weil ich einfach mehr Energie habe. Aber es ist nicht so, dass ich sage, du stirbst, wenn du jetzt also jeden Sonntag dein Croissant isst.
Also. Ja.
So auch nicht.
Jetzt hast du dein Deli, ich glaube zum Anfang 2023, verkauft, oder? Es gehört dir nicht
ja,
mehr.
Nein.
Was ist das für eine Entscheidung gewesen?
Ja, ich habe das 8 Jahre gemacht, habe auch 5 Jahre wirklich selbst hinter der Theke gestanden. Und habe mich in der Zeit auch unheimlich damit identifiziert. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend war teilweise. Als ich dann aber Mutter geworden bin, bin ich nach Köln gezogen aufgrund meines Mannes. Und Köln und Düsseldorf sind mit dem Auto, mit Verkehr so ungefähr 1 Stunde auseinander pro Fahrt. Und Es ist sehr, sehr schwer, ein Restaurant zu führen, wenn man selber nicht mehr so viel vor Ort ist, muss ich sagen. Also in meinem Fall steht ja auch noch mein Name über der Tür. Es ist extrem mit mir als Person verbunden. Mein Kochbuch steht überall im Restaurant. Mein Gesicht ist also auch noch überall im Restaurant zu sehen. Und die Leute sagen eigentlich, wir gehen zu Laura und nicht, wir gehen in Laura's Deli oder wir gehen in irgendein Restaurant. Und ich habe natürlich einen sehr hohen Anspruch an das, was ich mache, ästhetisch, aber auch was die Qualität, den Geschmack und solche Dinge angeht. Und es ist unheimlich schwer, diese Qualität zu halten nach meinen Ansprüchen, wenn man nicht vor Ort ist. Also ich hatte tolle Mitarbeiter und trotzdem ist man am Ende immer der Einzige, der alles sieht, wenn man so eine eigene Marke hat. Und ich habe mich damals im KDW immer gefragt, wie schafft meine Chefin es, alle Themen auf dem Schirm zu haben, die wir doch eigentlich in unterschiedlichen Gruppen betreuen. Und jetzt weiß ich es aber, weil wenn man so leidenschaftlich für irgendwas brennt, dann hat man eben nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge.
Ja.
Ich konnte dem nicht mehr gerecht werden, sagen wir mal so.
Ja.
Und für mich war immer klar, dass Familie für mich dann in dem Moment im Vordergrund steht. Also ich wollte die Zeit mit meiner Tochter nicht opfern, um noch täglich im Deli zu sein.
Das heißt, du bist komplett raus?
Ja.
Ich glaube, es soll eine Kette jetzt daraus entstehen. Ja, es wird expandieren, Laura's Deli. Auch lustig, wenn es noch so heißt und man selber gar nicht mehr an Bord ist. Und du verlegst dich auf eine neue, auf ein neues Deli in Köln oder bist du jetzt vor allem Kochbuchautorin?
Also das erstmal finde ich schön, dass es weiter existiert, weil es wünscht sich natürlich jeder Gründer irgendwie, dass eine Marke übernommen wird und dass sie größer gemacht wird. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass ich jemanden gefunden habe, der das auch so schätzt, was ich da aufgebaut habe, gerade in Zeiten nach Corona, in Zeiten des Personalmangels, wo es wirklich keine Freude ist, eine Gastronomie zu führen, muss ich sagen, dass sich da jemand irgendwie getraut hat zu sagen, diese Marke ist mir das wert, ich mache das weiter und ich will das mal versuchen, das größer zu machen. Das ist natürlich schön für mich, deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, es ist jetzt irgendwie nicht mehr da, sondern man kann ja weiterhin hingehen, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz genauso ist, wie es mit mir war, ist es immerhin, lebt es weiter.
Gehst du noch hin manchmal?
Hin und wieder. Ich bin dadurch, dass ich eben nicht mehr in Düsseldorf lebe, nicht so viel vor Ort. Aber wenn ich da bin, dann gehe ich natürlich schon hin, weil ich auch meine eigenen Gerichte vermisse und die jetzt auch nicht ständig alle selber hier nachkoche, sondern froh bin, wenn ich mir die mal holen kann. Ich werde auf jeden Fall keine Gastronomie mehr aufmachen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das war ein Wahnsinnsabenteuer und hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Es hat mir aber auch viele Türen geöffnet für Dinge, die ich jetzt lieber mache. Und ich bin, wie gesagt, ja schon ein sehr kreativer Mensch und erschaffe gerne Neues. Und mit dem Deli war ich auch an einem Punkt, wo ich mich das persönlich nicht mehr weiterentwickelt habe. Also dadurch, dass ich wusste, ich konzentriere mich mehr auf Familie und werde keine Kette daraus machen, war das auch okay, das jetzt nach 8 Jahren abzugeben. Und das jetzt nochmal hier in Deli aufzumachen, wäre für mich, glaube ich, nicht spannend.
Macht keinen Sinn. Stattdessen wirst du was machen.
Ich schließe nicht aus, noch mehr Bücher zu machen. Das macht mir unheimlich viel Spaß und es gibt Themen ohne Ende und ich habe auch schon wieder ganz viele Rezeptideen. Aber ich könnte mir auch viele andere Dinge vorstellen. Also ich möchte mich eigentlich jetzt in der Zeit, die ich nach der Buch-PR habe, noch mal so ein bisschen weiterbilden, sowohl was den ernährungswissenschaftlichen Background angeht.
Ja.
Mir mein Wissen da einfach noch mal so ein bisschen fundierter aufbauen, weil ich es einfach auch wahnsinnig interessant finde. Dann möchte ich gerne so ein paar Masterclasses zum Thema Kochen auch noch mal machen.
Okay.
Es gibt eine Masterclass mit Otto Lengi und mit mexikanischen Köchen und so. Einfach so ein paar Richtungen, die mir irgendwie Spaß machen würden, einfach nochmal so ein paar Skills zu lernen, die ich ja als nicht gelernte Köchin eben auch nicht drauf habe. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, irgendwann nochmal so eine eigene Food-Marke mit einem Partner zu entwickeln, die dann eben, sagen wir mal, im Handel erhältlich ist mit zuckerfreien, Weizen- und glutenfreien Porridges, Nussriegeln, Granolas, Nut Butters.
Weißt du schon, die Planung ist schon ziemlich weit gediehen.
Ja, als kreativer Mensch hat man ja immer wieder was Neues im Kopf, wenn was anderes abgeschlossen ist. Das ist ja das Schlimme. Ich wünschte, ich könnte mal so ein bisschen in mir ruhen, aber es fällt mir ganz, ganz schwer.
Wie ist denn das? Wir treffen uns ja jetzt hier, reden im Rahmen des Harper's Bazaar Podkalenders im Oktober. Was bringt dir denn dein Oktober, also kulinarisch oder auch sonst kulturell, was hast du für Pläne? Machst du da schon vielleicht jetzt eine Masterclass oder ist das noch in weiterer Ferne? Was geht eigentlich kulinarisch im Oktober, November, also so in den Herbstmonaten?
Ja, also ich bin ja noch ein bisschen jetzt auch mit der PR des Buches beschäftigt. Insofern ist das Thema für mich noch nicht ganz abgeschlossen. Ich gehe auf einige schöne Events, worauf ich mich total freue, weil das natürlich auch nach dem Abschluss eines solchen Projektes immer schön ist, viele Leute zu treffen, darüber zu sprechen, vielleicht neue Projekte und Kontakte in Angriff zu nehmen, die sich daraus ergeben. Ich mache wieder viele schöne Städtereisen in den nächsten Wochen, was ich lange durch meine Tochter erst und jetzt durch die Arbeit an dem Buch vernachlässigt habe, was mich aber immer am meisten inspiriert hat, muss ich sagen. Also ich bin einmal in London, einmal in Paris und einmal in Mailand noch vor Ende des Jahres und gehe da natürlich dann auch in die Restaurants, die ich mir schon ganz lange vorher gespeichert habe und gucke mir alles an, was es da gerade so gibt an neuen Sachen und lass mich mal inspirieren von dem Vibe der Großstädte und da nehme ich immer unheimlich viel von mit.
Ja, Köln ist doch auch eine Großstadt, komm.
Ja, aber kulinarisch gestößt das hier schon schnell an seine Grenzen. Mir geht es auch gar nicht nur um das Essen, sondern eben auch um die Restaurants, um die Leute. Also ich finde es immer sehr, sehr wichtig, sich auch nochmal woanders so ein bisschen neuen Input zu holen. Und ja, die Masterclass mache ich vielleicht auch noch. Im Oktober vielleicht nicht, aber ich denke, bis Ende des Jahres werde ich schon noch einiges davon lernen.
Okay. Was kochst du dieser Tage gerne? Wofür steht diese Zeit gerade für dich? Also Pilze sind, glaube ich, vorbei, oder? Pfifferlinge sind vorbei, leider?
Ja, Pfifferlinge sind vorbei. Steinpilze habe ich noch letzte Woche irgendwo gegessen, aber sowas esse ich dann auch lieber im Restaurant. Ich freue mich jetzt eigentlich richtig so auf diese wärmeren Gerichte, weil der Sommer war ja sehr lang dieses Jahr, was ich auch total schön fand. Und ich habe unheimlich lange Salate gemacht, alle möglichen Variationen. Aber ich freue mich jetzt auch total auf so Dinge wie Hühnersuppe. Ja. Ich habe eine ganz tolle Hühnersuppe im Buch, die so ein bisschen anders ist als die normale klassische Hühnersuppe, die ich liebe, die ich im Winter ganz oft koche. Und dann freue ich mich auf sowas wie Linsendal und geröstetes Gemüse aus dem Ofen und so ein bisschen mehr so Comfortfood. Das finde ich eigentlich auch schön, wenn die Jahreszeiten wechseln, dass man sich wieder so auf neue Gerichte freuen kann. Und dann bin ich auch wieder motivierter zu kochen, wenn sich mal alles so ein bisschen ändert. Was ich so ein bisschen schade finde, im Winter ist immer, dass die Obstauswahl so wahnsinnig einseitig ist. Da gibt es dann irgendwie Birnen, Äpfel, Bananen und das war's. Aber dafür gibt es eben irgendwie Kürbisse und Granatäpfel und so ein paar Sachen, die man im Sommer nicht so hat. Und da werde ich jetzt mit tüfteln und wahrscheinlich auch schon wieder neue Sachen kreieren, die mir dann im Hinterkopf bleiben für eventuell neue Projekte, die ich eigentlich dieses Jahr noch gar nicht angehen will.
Sehr schön, Laura. Dann wünschen wir dir bei allen deinen Projekten ein gutes Gelingen und gute Reise und werden von dir hören.
Ganz lieben Dank.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender im Oktober. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge im November auf harpersbazaar.de und überall, wo es Podcasts gibt.